Zweifellos wird die heutige Abendmahlsfeier der Höhepunkt unseres heutigen Gottesdienstes sein. Und ich freue mich darauf, wenn wir gleich nach der Predigt und nach dem gemeinsamen Lied in der Anleitung nach Golgatha geführt werden, um uns dessen noch einmal bewusst zu werden, was damals am Kreuz tatsächlich geschehen ist. Wir haben schon einige wunderschöne Lieder gesungen, eingangs Gnade ist mehr und jetzt das altraue Kreuz. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, dann meinen wir nicht dieses Holzkreuz da an der Wand, dann meinen wir das raue Kreuz vor ungefähr 2000 Jahren auf der Schädelstätte Golgatha, wo unser Herr und Meister sein Leben gelassen hat. Und dann siegreich ausgerufen hatte: Es ist vollbracht. Da ist deine und meine Schuld getilgt worden. Entschuldigung. Jesus sagte einmal: Wessen Herz voll ist, geht der Mund über, manchmal auch über die Augen. Verzeiht es mir. Aber das ist die gute Überleitung zu unserem heutigen Predigttext. Ein relativ einfacher Text, ein relativ eindeutiger Text und ein Text, der uns mit Sicherheit herausfordern wird. Und ich freue mich, dass diesen Text nicht ich geschrieben habe, sondern unser Herr Jesus selbst. Und von daher seid mir nicht böse, wenn ich zu stark herausfordern werde, aber das macht unser Herr heute durch sein Wort. Und davon bin ich mir überzeugt. Er wird durch seinen Geist und durch sein Wort zu unseren Herzen reden und jeder von uns darf dann am Ende entscheiden, was er damit anfangen möchte oder auch nicht. Wir sind in der Predigtreihe unseres Herrn und zwar der Bergpredigt aus Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Inzwischen sind wir so mittendrin, Kapitel 6, wer die Bibel dabei hat, Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 24, nur 6 Verse. Aber die eine Menge zu sagen haben. Ich brauche heute nicht so viel auslegen, weil der Text so relativ einfach und eindeutig für sich spricht. Und deswegen lassen wir das Wort Gottes zu uns reden. Ich möchte jetzt diesen Text lesen. Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 24. Beachten wir doch bitte, dass der Evangelist Matthäus unseren Herrn Jesus hier im Matthäus-Evangelium unseren Herrn als König vorstellt. Und er hat das Evangelium an sein Volk geschrieben, an die Juden. Und deswegen hat er im Matthäus-Evangelium vieles erklärt, was die Juden brauchten. Weil die Juden dachten, sie haben alles. Sie brauchen nichts mehr. Und ihnen musste er es in besonderer Weise deutlich machen und sozusagen fast das Herz aus der Brust herausreißen, damit sie verstehen. Aber letztendlich, sie wollten es nicht verstehen. Und das ist die Frage an uns heute, ob wir es verstehen wollen. Ich wünsche und ich hoffe, dass wir es verstehen wollen und werden und dann auch die richtige Entscheidung treffen. Nun unser Text, Matthäus Kapitel 6, 19 bis 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist oder verdorben ist oder nicht mehr die Sehkraft hat, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß dann die Finsternis in dir? Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Wort Mammon dürfte eigentlich allen klar sein. Wenn nicht, ich erkläre es gerne. Das ist einfach ein aramäisches Wort für Reichtum, für irdischen Besitz, für Geld oder irgendwelche andere Habseligkeiten hier auf Erden. Also, am Ende des Textes, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Besitz dieser Erde. Entweder oder. Und so lautet meine Predigt, entweder oder, alles oder nichts. Zunächst eine Frage, bevor ich weitermache. Ich habe hier zwei Flaschen mitgebracht, beides Kunststoffflaschen. Falls eine runterfallen sollte, kein Problem. Wird nicht zerbrechen und zerbrechlich. Aber meine Frage ist, wer von euch ahnt, was diese beiden Flaschen mit unserem Text aus der Bibel, Matthäus Kapitel 6, Gemeinsames haben? Hat jemand eine Idee? Das ist richtig, aber das meine ich jetzt nicht. Also, es ist beide gleich, verschiedenes Inhalt, ja? Aber der Inhalt ist schon sehr unterschiedlich zu unserem Text. Aber deine Idee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was anderes? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja, also die Vermischung, eines ist gut, eines ist schlecht, alles richtig. Ist schwierig, ich weiß. Aber obendrauf steht es. 2.8.22. Verfallsdatum. Gut, hier handelt es sich um Essigessenz. Wir wissen, was Essigessenz ist, ne? Das ist so eine penetrante Sache, ne? Sollte man lieber die Finger von weglassen, aber in der Küche eine gute Sache. Dort sollte man sehr dosieren. Okay, die ist noch zu, voll. Dritter 4.2025. Gut. Es geht ums Verfallsdatum. Verfallsdatum. Abgelaufen. Oder noch gültig. Teste dein Verfallsdatum. Und nun, was hat das mit unserem Text zu tun? Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Fraß und Rost herankommen, wo Diebe und Stehlen. Verfallsdatum. Vorbei, weg. Schön, dass wir eine klare Anweisung haben von unserem Herrn. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Morde noch Fraßen, das ist Wurmfraß gemeint, zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn Sie die ganze Predigt behalten möchten, dann brauchen Sie nur drei Sätze merken. Der erste Satz ist, Merksatz Nummer 1, sammelt euch Schätze im Himmel. Ein Verfallsdatum, was bleibt, was schön ist und was wir genießen sollten und mit absoluter Garantie. Liebe Freunde, es gibt nichts in dieser Welt, wo wir die hundertprozentige Garantie haben. Keine Versicherung der Welt, keine Lebensversicherung, nichts. Nicht einmal unser eigenes Leben. Es gibt keine Garantie. Und ich habe gehört, selbst unser angespartes Geld, ob auf der Bank oder irgendwo, keine Garantie. Wenn der Staat seine Hand draufhält und sagt vorbei, dann haben wir alle keine Chance. Nun, ich will keine Angst machen, sondern vielmehr Freude machen und uns vorbereiten auf die hundertprozentige Garantie, vielleicht tausendprozentige, wo wir wissen, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Fraß noch Morde durchgraben können, wo Diebe kommen können und etwas wegstehlen. Diese zwei Verse, die sind eindeutig und klar. Und Jesus besiegelt das mit dem zweiten Merksatz, Vers 21. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Um es etwas zu verdeutlichen, es gab eine Frau Müller, war eine Besitzerin eines großen Geschäftes, aber sie wollte ein bisschen religiös sein und hat ab und zu mal ein bisschen gespendet in die Kirche. Und diese Fabel erzählt folgende Geschichte, dass diese Frau Müller eines Tages einen Traum hatte und träumte, dass sie vor die Himmelspforte kam und ein Engel dann mit ihr über die goldenen Straßen ging und sie betrachteten die Wohnungen ihrer Mitbürger. Und dann gingen sie von einer Wohnung zur anderen und kamen dann bis zu einer Villa. Und sie fragte dann den Engel, wem gehört denn diese wunderschöne Villa? Ja, das ist die Villa von Herrn Koch. Ah ja, kenne ich. Oh, nicht schlecht. Dann gehen sie weiter und kommen noch zu einer größeren, schöneren Villa. Und wessen Villa ist das? Das ist die von Herrn Zimmermann. Ah ja, wunderbar, kenne ich auch. Und sie denkt schon innerlich, wie groß und wie herrlich wird meine Villa sein, wenn ich gleich an meine Villa herankomme. Und sie gehen weiter und schauen sich die Wohnungen an und dann kommen sie bis zu einer Morschbretterbude. Und sie fragt so abwertend, wem gehört denn diese Morschbretterbude? Da sagt der Engel, diese Morschbretterbude gehört Frau Müller. Sie erschrickt. Wie bitte? Ja, sagt der Engel. Wir bauen hier oben mit den Materialien, die man uns hochschickt. Sie hatten nicht mehr übrig als nur ein paar Morschbretter. So ein bisschen. Etwas übrig haben. Denken wir da an die arme Witwe, die auch an dem Spendekasten vorbeiging, im Tempel, als Jesus so gegenüber saß und beobachtete das Ganze. Und nicht zuletzt sah er, wie reiche Leute vorbeigingen und den Spendekasten so richtig klingen ließen. Und dann geht eine arme Witwe vorbei und wirft 2 Schärflein hinein. Da lesen wir da, das waren 1 Pfennig. Später ruft er die Jünger herbei und sagt, meine Freunde, alle anderen haben viel reingelegt, aber die Witwe hat mehr reingelegt als alle anderen zusammen. Denn alle anderen haben von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber gab von dem, was sie im Leben brauchte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Sie hat Schätze im Himmel gesammelt. Welch ein wunderbares Beispiel. Es gibt viele Bibelstellen, die ich hier sicherlich nicht anführen werde und kann aus Zeitgründen, die uns zeigen, wie wir Schätze im Himmel sammeln können. Aber es geht nicht um ein bisschen. Es geht nicht um unser Geld, nicht um unseren Besitztum. Es geht um den Kern der Sache. Und hier möchte ich richtig verstanden werden. Ich sage nicht, dass wir unser Geld jetzt alles weggeben sollen. Nein, wir alle brauchen Geld und wir sind vom Geld abhängig. Teilweise vielleicht so ein bisschen, was Arthur vielleicht erst erklärt hatte, bedeutend zu sein, geliebt zu werden. Wir alle sind auf Geld angewiesen. Der Tisch musste auch vorbereitet werden, dazu braucht man Geld. Das Licht brennt, warme Bänke und vieles andere. Auch, dass das Mikrofon funktioniert und mich hören könnt. Wir brauchen das Geld. Aber wisst ihr, worum es geht? Jesus, geht es darum, genau das, was hier geschrieben steht. Sammelt euch Schätze im Himmel und dann die Krönung und die Erklärung dafür, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus will dein Herz. Er will mein Herz. Denn Jesus weiß, wenn er dein Herz und mein Herz hat, dann hat er alles. Ein Zigeuner kam mal zum Glauben. Und da kam er dann Anfang seines Glaubenslebens in die Kirche. Und nach dem Gottesdienst ging er am Kasten vorbei und ließ dann ein bisschen klingeln, nachdem er sein Portemonnaie aus der Tasche zog und zack aufmacht und so ein bisschen ein paar Monetten herauskramte. Ein Ordner, nicht weit weg von da, steht und beobachtet und sagt dann, du sollst gern geben. Und der Zigeuner fasst dann noch einmal zackhaft in sein Portemonnaie und gibt ein bisschen mehr. Und dann sagt der Ordner, du sollst alles geben. Verärgert packt er noch einmal sein Portemonnaie und schmeißt es komplett in den Spendekasten. Ja, einem Zigeuner fällt das schwer. Und wir brauchen jetzt mit dem Finger gar nicht auf die Zigeuner zeigen. Seien wir doch ehrlich, wir sind doch nicht besser, oder? Deswegen verstehen wir sehr gut, wenn Jesus sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Nicht genug? Jesus will es noch deutlicher sagen und erklärt das. Verse 22 und 23 will Jesus eigentlich das Tor öffnen, um uns die volle Einsicht zu zeigen, was er damit meint. Und er benutzt hier eine Bildersprache. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist oder nicht mehr die Sehkraft hat, so wird dein ganzer Leib finster sein Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Schaut einmal, beobachtet das auch alle. Und es ist gut, dass ich noch einigermaßen gut sehen kann. Ich kann schauen und sehen, wo ich meine Hände hinlege, wo ich anfasse, wohin ich gucken muss und wo ich stehe. Das kann ich ja nur, wenn ich meine Augen aufmache und sehe. Jetzt stell dir mal vor, ich würde blind sein und ich würde vielleicht mit dem Rücken zu euch stehen. Vielleicht denkt ihr, naja, er hat vielleicht nicht gut geschlafen oder nicht alle Sinne beisammen, wie auch immer. Aber dadurch, dass ich vernünftige Augen habe und sehen kann, kann ich etwas bewerkstelligen. Und das Auge ist das Licht für meinen Körper. Und so wie das Auge das Licht für meinen Körper ist, so ist unser Herz das Licht und das Auge für unser Leben. Und unser Herz entscheidet, wie es in unserem Leben weitergehen soll. Da möchte ich einen Vers aus Sprüche Kapitel 4, 23 zitieren. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus deinem Herzen quillt die Quelle des Lebens. Schon Jesus hat darauf hingewiesen, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Dieb und so weiter und so fort. Alles Böse kommt aus unserem Herzen. Unser Herz bestimmt unser Leben. Und wir entscheiden, wie es in unserem Leben sein soll. Merksatz Nummer 2, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Arthur, kannst du mir bitte einmal geben? Ich möchte hier ein wunderbares Beispiel vorstellen aus dem Leben von Eric, nicht Schmidt, sondern Eric Liddell. Ich glaube, dass kaum jemand ihn kennen wird, ich auch nicht, bevor ich von ihm gelesen habe. Eric Liddell lebt in seinen besten Jahren vor genau 100 Jahren. Eine Sensation bewegt die Welt. Paris 1924. Und alle Sportler, da macht jetzt Klick. Paris 2024. Vor einigen Monaten. Was war da? Olympiade, Olympische Spiele. Und genau vor 100 Jahren gab es auch Olympische Spiele in Paris. Eric Liddell war ein ganz normaler Mensch wie du und ich, aber ein guter Sportler. Und er war Christ. Er war ein entscheidender Christ, entschiedener Christ. Und er hatte sein Herz an Jesus gehängt. Und er hatte Gott ein Versprechen gegeben. Und das Versprechen möchte ich hier lüften. Er war ein Schotte und die Schotten hatten ihn nominiert, damit er an diesen Olympischen Spielen teilnimmt. Und er war ein Sportler der Leichtathletik in der Sprinterdisziplin 100 Meter Lauf. Ist nicht so viel, ne? Aber in 100 Meter alles geben. Und er hat damals etwas wunderbar errungen. Nicht durch den Sport, sondern durch etwas anderes. Als es dann soweit war, dass er seinen Lauf vollenden sollte, hat er abgelehnt, aus einem einfachen Grund. Und alle Welt schaute auf ihn. Und alle waren ruhig. Was ist los? Eric tritt nicht an, weil dieser Lauf auf einen Sonntag fiel. Und Eric hatte Gott ein Versprechen gegeben. Der Sonntag ist für ihn heilig. Den Sonntag hat er Gott gewidmet. Und am Sonntag habe ich frei von Arbeit und von Sport. Und er lehnte ab und sagte, ich laufe nicht mit. Viele fingen an zu tadeln und schimpfen und alles Mögliche. Und einige haben sie sogar Vaterlandesverrat vorgeworfen. Aber Eric blieb treu. Und er sagte, ich habe Gott ein Versprechen gegeben und diesem Versprechen bleibe ich treu. Ich möchte hier richtig verstanden werden. Paulus lehrt später in den Briefen, dass wir alle Tage vor Gott gleich halten sollten und alle Tage sollten geweiht sein und für den Herrn sein. Aber mir geht es darum, wie Eric so entschieden war, sein Versprechen Gott gegenüber einzuhalten. Lieber Tim, ich wünsche dir auch alles Gute, dass dein Versprechen eines guten Gewissens mit Gott durch die Taufe bis zum letzten Atemzug deines Lebens bleiben möchte. Jedenfalls, bei Eric Liddell geht es weiter und er ist an diesem Sonntag nicht gelaufen. Aber dann, ein paar Tage später, da hieß es, 400 Meter sollen gelaufen werden, aber das war überhaupt nicht die Disziplin von Eric. Und man hat ihm vorgeschlagen, er soll doch laufen. Er hat auch keine Zeit, sich vorzubereiten. Aber Erik sagte, es ist nicht an einem Sonntag und deshalb bin ich bereit. Er trat an und lief diesen 400-Meter-Lauf und er spurtete los, zog allen davon ab. Und stell dir vor, er ist als erstes an die Ziellinie gelangt und hat dieses Zielband durchbrochen. Nur einen halben Meter vor seinem Rivalen, der neben ihm lief, ein Amerikaner. Niemand hätte es gedacht. Aber Erik Liddell hat es geschafft. Anschließend wurde er interviewt, beziehungsweise erstmal, er fiel zu Boden, fast wie tot. Er wurde dann von einer Trage weggebracht. Als er dann wieder einigermaßen Kräfte hatte, wurde er dann interviewt. Und ein Zeitungsreporter fragte ihn, Herr Liddell, wie haben Sie das geschafft? Ach, sagt er, bin losgelaufen, die erste Hälfte lief ich mit aller Kraft. Und die zweite Hälfte lief ich mit der Hilfe Gottes. Und später zitiert er, in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 30 steht geschrieben, die mich ehren, werde ich ehren. Und Gott hatte Erik geehrt, dadurch, dass er ein Zeugnis gab. Nämlich an dem Sonntag, da ist er von seiner Medaille weggeblieben und war in einem Gottesdienst dort in Paris, in einer kleinen Kirche und hat Zeugnis abgelegt von all dem, was Jesus in seinem Leben getan hatte. Dort in 1. Samuel geht es zwar um eine andere Geschichte, da ging es um Eli, wo er seine Söhne, anstatt zu tadeln, geehrt hatte, weil sie von der Erstlingsfrucht Gebrauch machten. Und dann sprach Gott zu Eli, weil du deine Söhne geehrt hast, anstatt sie zu tadeln. Denn wer Gott ehrt, wird geehrt werden und wer Gott verachtet, wird verachtet werden. Mögen wir von Erik lernen, denn er ist uns ein gutes Beispiel, wie man entscheidend für Jesus leben kann. Und ich möchte hier gerne viele Zitate vorlesen, aber ich werde nur eins vorlesen, um der Zeit halben. Und er schreibt, es war eine wunderbare Erfahrung, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Aber seit ich ein junger Bursche bin, habe ich einen anderen Preis im Auge gehabt. Jeder von uns befindet sich in einem größeren Rennen als jedes, das ich in Paris gelaufen bin. Und dieses Rennen endet, wenn Gott die Medaillen vergibt. Erik Liddell. So viel dazu, genug. Ich habe ein paar mehr mitgebracht. Falls jemand sowas unbedingt haben möchte, kann es haben. Wer die vollständige Geschichte lesen möchte, kann sich das Buch anschaffen. Mehr als olympisches Gold. Da ist die ganze Geschichte von Erik Liddell sehr packend, spannend und interessant zu lesen. Nun zurück zu unserem Text. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vers 22 und 23 habe ich schon erklärt. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Und umgekehrt. Wenn dein Herz Jesus gehört, dann ist dein ganzes Leben klar und hell. Und du hast die absolute Garantie für alle Ewigkeit. Aber wenn dein Herz verschlossen ist für Jesus, dann droht dir ewiges Verderben. Und nicht nur droht, sondern Gott hat es durch sein Wort uns ganz klar gemacht. Entweder für Jesus oder gegen Jesus. Alles oder nichts. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Wir kommen zum Schluss unseres Textes, Vers 24. Jesus stellt uns vor die Entscheidung. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Da denke ich an die lange Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel. Könnt ihr euch erinnern, wo die Propheten Gottes umgebracht wurden? Einer blieb übrig. Elia. Das ist eine lange Geschichte, kann ich nicht alles weitergeben. Aber Ahab, ein Nachfolger aus dem Stamm Davids, wurde König und er hat es am meisten schwarz getrieben. Und wir lesen davon, kein König vor ihm hat es so schlimm getrieben wie er. Alle Altäre Gottes zerbrochen, abgebrochen, neu aufgebaut, Teufelsaltäre, dann haben sie einen fremden Gott angebetet. Und dann hat er eine heidnische Frau geheiratet, Isabel hieß sie. Und die hat dafür gesorgt, dass die Propheten Gottes umgebracht werden. Da war noch ein Zwiegespräch zwischen dem Propheten Obadja und Elia, wo Elia den Obadja bittet, geh zu deinem Herrn, also zu Ahab, und zeige dich ihm und weise ihn auf mich hin. Der wirft ihm vor, du schickst mich, damit er mich umbringt. Nein. Jedenfalls, danach treffen sich Elia und der König Ahab. Und Ahab sagt, bist du der Mann, der Israel ins Verderben getrieben hat? Nein, sagt Elia, du bist der Mann, der Israel umgebracht hat. Ich habe es eine kleine Diskussion, aber dann sagt Elia, hol mir alle Propheten Baals, 450 und 400 Aschera-Propheten, also insgesamt 850 und dann das ganze Volk Israel. Und dann werden wir sehen, welcher Gott der wahre Gott ist. Dann hat er gerufen und versammelten sich auf dem Berg Karmel eine Menge von Menschen und dann gab er Anweisung. Die Bibelleser kennen die Geschichte. Da sollten sie einen Altar aufbauen und er sagte, ihr baut einen Altar auf und ich werde einen Altar aufbauen. Ihr werdet ein Vieh schlachten und es auflegen, Holz stapeln und dann werdet ihr zu eurem Gott beten und ihn anrufen, damit dieses Feuer entflammt. Als Zeichen, es ist ein angenehmes Opfer. Und ich werde das Gleiche tun. Und als sie es taten, haben sie ihren Gott angebetet. Aber da tat sich absolut nichts. Und dann fing Elia an zu spotten. Ruft euren, vielleicht macht eine Pause. Vielleicht ist er zur Toilette gegangen, auszutreten. Ruft lauter. Und sie haben es auch gemacht, immer lauter. Bis sie in eine Ekstase gerieten und anfingen, an ihrem Körper zu ritzen, bis das Blut fließt. Aber da tat sich nichts am Opferaltar, den sie aufgebaut hatten. Und als sie merken, da tut sich nichts, sagte Elia, und jetzt holt Wasser, 3 Eimer, gießt auf den Altar. Und als sie das getan hatten, noch einmal, 3 Eimer auf den Altar. Und dann gab er Anweisung, und jetzt macht das zum 3. Mal, 3 Eimer auf den Altar, oder 4 Eimer, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls ganze Menge. Und jetzt macht einen Graben um den Altar herum, 1 Meter breit, und füllt ihn voll Wasser. Mit anderen Worten, aus menschlicher Sicht kann hier kein Altar brennen, unmöglich. Aber als das dann alles gemacht war und alles mit Wasser durchtränkt war, betete Elia seinen, unseren allmächtigen Gott an. Herr aller Herrschen, der Gott aller Götter. Und dann gab es Feuer von diesem Altar. Zusammenfassend, und als das Volk sah, dass Gott Abrahams, Isaaks und Israels der wahre Gott ist, sagten sie, unser Herr ist Gott, unser Herr ist Gott. Und sie wollten ihm dienen. Möge das uns helfen, diese Entscheidung zu treffen. Abschließend ein wunderschönes Beispiel eines Evangelisten, der in eine Stadt gerufen wurde, um zu evangelisieren. Und an einem Abend hat er gepredigt und da war auch ein Besucher da, der ein Besitzer eines großen Konzerns war. Und er saß da und hat die Predigt zugehört und die Predigt hat ihm so gefallen, aber nicht wegen des Bibeltextes, sondern wegen der Rhetorik des Evangelisten. Nach der Predigt kam er zum Evangelisten und sagte, hören Sie mal so und so, ich besitze einen Konzern, ich brauche gute, vernünftige Leute und Sie haben genau das Richtige, Sie sind der beste Mann für mich, ich brauche Sie. Damit Sie ein Manager meiner Firma werden und meine Firma vertreten. Ich mache Ihnen ein Angebot. Und das Angebot war gar nicht so schlecht. Und der Evangelist sagte, okay, ich mache mir Gedanken, morgen Abend nach der Predigt können wir uns wieder unterhalten. In Ordnung. Am nächsten Abend nach der Predigt treffen sich die beiden sich wieder. Und der Konzernbesitzer fragt, wie schaut's aus? Und der Evangelist sagt, ich habe es mir überlegt. Ich kann es nicht machen. Das Angebot ist zu klein. Gut, sagt der Konzernbesitzer, kein Problem, ich lege einen drauf. Morgen Abend sprechen wir nochmal drüber. Gut. Am Abend darauf, noch einmal, und der Evangelist sagte, nein, kann ich immer noch nicht. Gut, ich lege noch einen drauf. Am Geld soll es nicht liegen. Sie bekommen, was Sie möchten. Am 3. Abend treffen die beiden sich wieder und der Evangelist wird gefragt, wie schaut es aus? Haben sich entschieden, ja. Werden Sie mein Manager? Nein. Warum nicht? Wissen Sie was? Wenn ich mich für Ihren Konzern entscheide, dann werde ich ein Vertreter Ihres großen Konzerns, aber nicht mehr ein Repräsentant meines allergrößten, höchsten Königs im Himmel. Ich möchte der bleiben, der ich bin und möchte meinen Herrn und Gott vertreten und ihm dienen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen lassen und den anderen lieben, oder er wird den einen einhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und die Mammon. Und so wollen wir uns auch entscheiden, liebe Freunde, wie der kleine 10-jährige Junge, der zu Weihnachten einen neuen, nagelneuen Schlitten bekam und mit diesem dann über den See fuhr und nicht bemerkte, dass es schon etwas angetaut wurde, so von der Kante her. Und plötzlich krachte er da mit seinem neuen Schlitten herunter. Aber im letzten Moment schuf er es gerade, sich noch an einen Busch festzuhalten. Aber dann fiel ihm sein Schlitten ein und packte ihn noch mit der anderen Hand. Und so hing er da zwischen Rettung und Verderben. Und er dachte, ich kann doch nicht meinen neuen Schlitten loslassen. Aber ich kann auch nicht den Busch loslassen. Denn wenn ich den Busch loslasse, dann gehe ich mit meinem Schlitten zusammen in die Tiefe ins Verderben und ich werde ertrinken. Und dann musste er sich entscheiden, weil er mit einer Hand es nicht mehr schuf. Und dann ließ er den Schlitten los und packte mit beiden Armen einen Busch und konnte gerettet werden. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass der Junge noch einmal einen neuen Schlitten bekommen hat. Aber sein Leben wurde gerettet, weil er sich entschieden hatte, das Leben zu bekommen und alles andere loszulassen. Liebe Freunde, lasst uns unser Herz an Jesus hängen und all das, was wir haben, nicht an unser Herz binden und nicht unser Herz an das binden, sondern das alles nutzen als Mittel zum Zweck. Unserem Herrn dienen und folgen und ihm alleine so zu ehren, wie es nur sein muss. Und das zur Lebzeit und nicht dann, wenn es zu spät sein wird. Amen.